Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub Podcast. Ich bin heute hier mit Mike, dem Owner vom CrossFit 108. Und wir unterhalten uns über CrossFit, das Militär, seinen Werdegang, wie er von der Bundeswehr zum Box-Owner geworden ist und welchen Sinn oder Unsinn Eignungstests für die militärische Fitness haben. Mike, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dominik, ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
Geil. Mike, wir hatten ja ein paar Fragen gestellt und da kam unter anderem die Frage, wir springen mal gleich rein, wie dein Werdegang war vom Bund zum Box-Owner. Ich glaube, das beinhaltet auch ein bisschen so eine Vorstellung von dir.
Ja, also ich würde sagen, absoluter Quereinsteiger. Wenn ich jetzt mal direkt bei der Bundzeit anfange, ich mache es einfach mal ein bisschen wie ein Lebenslauf. Ich war von 2008 bis 2012 bei der Bundeswehr. Bin dann durch eine neue Ausbildung in den Bergbau erstmal gekommen. War da wiederum 4 Jahre, bis ich dann 2017 für mich alles nochmal so komplett umstrukturiert hatte. Ich im Prinzip mein Leben oder ich sag mal mein berufliches Leben komplett hingeschmissen habe, ohne wirklich eine Perspektive zu haben. Aus privaten Gründen, sage ich mal. Zu dem Zeitpunkt hatte ich selber schon bei CrossFit 108 als Athlet angefangen, also quasi mit CrossFit sportmäßig quasi zu beginnen. Es hat gar nicht lange gedauert, dass mich das Feuer so gefacht hat, dass ich gesagt habe, okay, ich mache ein Level 1, habe dann roundabout 1,5 Jahre, 2 Jahre als Coach dann hier schon Kurse gegeben und zu dem Zeitpunkt stand halt schon im Raum, wie geht es weiter mit CrossFit 108, da der damalige Besitzer aus privaten Gründen auch aufhören wollte oder zumindest zurücktreten wollte, kürzer treten wollte, bis es dann irgendwann zu dem Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, ich übernehme das Ganze als Owner. Das Ganze hat sich relativ lang gezogen, bis ich 2019 im Februar die Box komplett übernommen habe. Und seitdem bin ich im Prinzip Box-Owner und wurde im Prinzip auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, muss ich sagen, was erstens die Selbstständigkeit angeht und auch das Owner-Leben. Ja. Da musste man sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, aber ich denke, das läuft super. Klar gibt es immer Verbesserungen und Sachen, wo man lernt, aber wenn ich jetzt rückblickend betrachte, wo die Box stand 2019, wo sie jetzt steht und wie wir auch gerade durch die schwierige Zeit kommen, denke ich, behaupten zu können, keinen schlechten Job zu machen. Das ist so der grobe Werdegang, wie ich zum Owner geworden bin. Also absoluter Quereinsteiger. Viele wissen zumindest aus der Box, dass ich eigentlich auch nebenbei noch studiere. Auch total fachfremd, also Maschinenbau. Dadurch ist es natürlich mega viel Input, was auf einen einprasselt. Bin natürlich trotzdem, oder mein Fokus liegt trotzdem momentan rein auf CrossFit und da bilde ich mich natürlich auch stets und ständig weiter. Das Studium läuft eigentlich nur noch so nebenbei als Muss. Ja, also das hatte ich damals aus einer ganz anderen Intention angefangen. Aber jetzt kurz vor Ende abzubrechen, wäre jetzt auch Quark. Daher muss das jetzt noch durchgezogen werden und dann hat man vielleicht doch wieder ein bisschen mehr Puffer für andere Sachen.
Ja. Geil. Wie bei mir. Studium so, eigentlich willst du das gar nicht machen, aber jetzt hinzuwerfen wäre halt dumm. Ja. Macht halt auch voll Sinn.
Ja, also ich sag mal, die Intention war damals halt, dadurch, dass ich die Bergbauausbildung nochmal gemacht hatte, da hatte ich schon im zweiten Lehrjahr angefangen, nebenbei zu studieren, weil mir von da an schon bewusst war, okay, ein Leben lang willst du jetzt nicht im Dreischichtsystem arbeiten. Das heißt, du musst dich so schnell wie möglich weiterqualifizieren, um aus diesem Schichtsystem rauszukommen. Und deswegen lief dann Ausbildung und Studium schon parallel. Ja, und das war eigentlich so die Intention des Studiums.
Ja. Okay. Und dem, dass du das ganz gut machst, kann ich nur beipflichten, weil CrossFit 108, naja, läuft, kann man jetzt gerade nicht sagen, ne? Weil darf nicht laufen.
Aber momentan nicht, nee.
Wenn es laufen dürfte, würde es gut laufen. Sagen wir es so. Ja, wie bist du überhaupt zum Bund gekommen? Hast du schon immer gesagt, so Militärdienst fände ich voll geil, oder hat sich das irgendwie ergeben?
Ich fand das immer schon eine spannende Sache und ich muss sagen, es klingt halt immer ein bisschen komisch, aber ich wollte das irgendwie wie von Kind auf schon irgendwie werden. Also wie früher Leute vielleicht Feuerwehrmann werden wollten, wollte ich Soldat werden. Und deshalb hatte ich mich auch direkt nach meinem Abi beworben. Sprich, ich habe gar keinen Grundwehrdienst gemacht, sondern ich bin direkt als Zeitsoldat eingestiegen. Der Ablauf ist jetzt nicht wirklich anders als jetzt beim Grundwehrdienst. Also sprich, man macht auch erstmal die normale Grundausbildung. Vorteil allerdings ist, man verdient zumindest gleich ab dem ersten Tag oder im ersten Monat dann sein normales Gehalt und nicht nur den Grundwehrdienst sollt oder wie man es auch immer nennen möchte.
Ja, krass. Wo du sagst, diese allgemeine Ausbildung, wie wichtig ist die Fitness gewesen bei dir in deiner Ausbildung?
Also für die Ausbildung rein technisch würde ich sagen, gar nicht. Also da geht es eher darum, seine Grenzen kennenzulernen und auch beißen zu können. Also du hast halt mega viel Schlafentzug und wirst halt ständig mit neuen Sachen konfrontiert. Das ist eigentlich das, was dich ständig belastet. Da ist der Sport eigentlich noch Nebensache. Ja? Das heißt, du bekommst tagtäglich Unterricht, was jetzt an den Waffen oder sonst irgendwas, Taktik-Sachen oder sonst wie. Und bist erstmal damit nur konfrontiert. Klar hast du natürlich auch ein bisschen Sport, aber das ist jetzt nicht die Herausforderung. Und ich würde auch fast behaupten, für fast niemanden, außer man ist jetzt wirklich absolut übergewichtig, ja. Also dann ist. Ja, nee, du zuerst.
Würdest du sagen, dass die Leute, die schon fitter eingestiegen sind, da einen Vorteil gehabt haben, oder war das wirklich so krass irrelevant?
Also Vorteile auf keinen Fall. Ja, vielleicht haben sie dann einfach diese Sporteinheiten besser weggesteckt und hatten dadurch im Unterricht einfach viel mehr Aufmerksamkeit, weil sie halt nicht total platt waren. Ja, aber ein Vorteil auf keinen Fall. Also zumindest nicht in der Grundausbildung und rückblickend betrachtet auf die komplette Karriere als Mannschafter, würde ich auch behaupten, hast du keine wirklichen Vorteile. Außer du willst wirklich in eine bestimmte Richtung. Das heißt, du willst bestimmte Lehrgänge, wo einfach eine körperliche Voraussetzung gegeben sein muss. Da wirst du nicht für ausgewählt, wenn dein Vorgesetzter sieht, okay, der braucht nur einmal im Block laufen und ist K.O., dann wirst du niemals auf diesen Lehrgang gehen. Ja. Das ist dann halt immer die Sache, was willst du und was sieht dein Dienstposten vor? Ja.
Interessant. Du warst ja dann auch im Einsatz, um da jetzt mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Macht sich das da schon bemerkbar? Also ob du fitter bist oder nicht?
Definitiv. Obwohl ich sagen muss, dass ich zu dem Zeitpunkt, also ich war ja von 2011 bis 2012, also 6 Monate, über 6 Monate in Afghanistan. Und zu dem Zeitpunkt muss ich ehrlich gestehen, dass mir meine eigene Fitness ein bisschen egal war. Also gerade was diese Einsatzvorbereitung anging, war das für mich gerade in meiner Freizeit mit meinen Freunden immer so, okay, klingt das vielleicht hart, aber das ist jetzt mein letztes Abendmahl. Ich habe alles genossen. Also ich habe Party gemacht ohne Ende. Wir waren essen überall und da habe ich halt auf nichts geachtet, weil es mir auch egal war, weil ich wusste nicht, wann es das nächste Mal soweit sein wird. So. Was jetzt rückblickend betrachtet, wahrscheinlich der vollkommen falsche Ansatz ist. Ja. Für den Einsatz auf jeden Fall ist diese körperliche Fitness mega wichtig. Ja, wenn wir uns einfach mal angucken, was du da tagtäglich an Belastungen auf dich nimmst. Ja, also allein die Ausrüstung, ja, je nachdem auch was von Dienstposten du hast und was du alles mitschleppen musst, ist ja auch teilweise unterschiedlich. Reden wir ja von 30 bis 50 Kilo, die du denn den ganzen Tag mit rumschleppst. So, und da reden wir jetzt wirklich nur von, wir gehen von A nach B im Gänsemarsch. So. Also wir hatten auch Höchstwerte plus 50 Grad. So. Lange Klamotten, Stiefel, da hattest du sowieso schon mit dem Schwitzen nur zu tun. Dann die Ausrüstung noch dazu. Da bist du platt danach. Ja, also selbst die körperlichen Fitten sind platt danach. Allein schon, weil sie so mega dehydrieren. Das ist auf jeden Fall schon mal eine enorme Belastung, ohne dass da von außen noch weitere Einflüsse reinkommen.
Ja.
Ja, also da reden wir noch nicht von irgendwelchen Handlungen, wo man jetzt rennen muss oder wirklich, sage ich mal, in die Gefechtssituation kommt, wo man jetzt doch noch höhere Belastung hat, weil man sprinten muss oder Verwundete tragen muss oder. Ja, ja das ist, da spielt die körperliche Fitness auf jeden Fall eine mega große Rolle. Ja.
Wie habt ihr euch auf diese Belastung vorbereitet? Wie sah da die Vorbereitung aus oder war das alles von euch selber abhängig?
Also was die körperliche Fitness angeht, gab es keine wirkliche Vorbereitung darauf. Ja, also die Einsatzvorbereitung betraf wirklich nur das Militärische in Form von die und die Sachen müssen wir üben, um da heil wieder rauszukommen. Klar gehörte dann wahrscheinlich so wöchentlich meine Laufeinheit dazu. Aber das wird dir für das, was dich da erwartet, nicht helfen. Ja, wenn wir jetzt alleine bei dem Körpergewicht plus Zusatzausrüstung sind, ja, sind wir bei 130 Kilo, was so ein Soldat locker wiegt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt Durchschnittsgewicht 80 Kilo ist. Und ich weiß nicht, ob du schon mal die Ehre hattest, einen Bewusstlosen aufzuheben. Das ist ja durchaus nochmal was anderes, als eine Langhantel aufzuheben. Ja.
Ja, selbst eine Person zu tragen, die bei Bewusstsein ist, ist ja schon mal was anderes. Aber ja. Bewusstlos ist ja da nochmal, also das hatte ich noch nicht.
Ja.
Ich stelle es mir aber nochmal viel, viel krasser vor.
Ja, also ich sag mal, jemand, der bei Bewusstsein ist, der wird immer in irgendeiner Art und Weise meistens mit unterstützen beim Aufstehen oder sonst irgendwas. Das hast du beim Bewusstlosen einfach nicht. Und der ist halt null steif, also keine Körperspannung. Das heißt, du hebst da im Prinzip ein Gummi auf. So. Und wenn wir dann von 130 Kilo reden und was aufheben, wenn wir jetzt den Übertrag zum CrossFit mal machen, ist nichts anderes als ein Deadlift. Ja, dann ist halt schon die Frage, okay, wo ist dein Max Deadlift? Ja? Und wenn ich jetzt da mir ein paar rauspicken würde, wäre bei 130 Kilo schon Ritze. So. Und den musst du vielleicht auch häufiger aufheben, weil du halt jedes Mal wieder neu ansetzen musst, um den 10 Meter zu schleifen oder sonst irgendwas. Ja. Und auf so eine Sachen wirst man eigentlich nicht auch vorbereitet. Ja. Das heißt, das liegt dann in der Eigenverantwortung des Soldaten, sich körperlich fit zu halten. Aber so eine Punkte sind, glaube ich, auch gerade jungen Soldaten gar nicht so bewusst. Ja.
da wird auch viel sehr heroisch gesehen, ne? So, ich gehe jetzt in Einsatz, ich gehe jetzt zur Bundeswehr, das wird alles super toll und dann bist du halt mal da und dann kriegst du es einfach echt hart ins Gesicht.
Genau, ja. Also ich weiß nicht, ob es in anderen Einheiten anders war oder ist. Ich mag es zu bezweifeln, weil ich auch aus Erfahrung weiß, wie zum Beispiel die körperliche Fitness, sag ich mal, bei der Polizei durchgeführt wird. Und das sind, wenn das in Monat hochrechnest, ist das vielleicht eine Handvoll. Und da reden wir schon von vielen Sporteinheiten, die zumindest dienstlich angeordnet sind. Ja. Also diese Verantwortung wird gerne auf den einzelnen Soldaten abgeschoben. Ja. Da wird zwar gesagt, okay, ihr müsst euch fit halten, aber
wie genau das definiert ist,
genau, nicht gesagt. Es wird nicht definiert und es wird auch nicht wirklich ein Leitfaden rausgegeben, dass man sagt, okay, Mensch, pass auf, hier hast du einen Trainingsplan oder sowas, so einen 0815 Trainingsplan, den du vielleicht einfach machen kannst. Das Standardmäßige war halt immer, ja, geh laufen. Ja? Dann bist du halt deine Kasernenrunden laufen gegangen und das war's. So. Aber krafttrainingstechnisch tendierte das gegen null.
Ja. Wo du dann in Afghanistan warst, da hast du ja, also bist ja nicht die ganze Zeit im Gefecht oder so gewesen, war es ja auch sowas wie Alltag. Hattest du da, weil Afghanistan, denke ich jetzt sofort dran, Amerika war da auch mit drin und so, hast du da einen Einblick gehabt und konntest du da sehen, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen waren? Weil Amerika ist ja dann doch schon auch durch den Hintergrund viel physischer als jetzt zum Beispiel Deutschland. Allein weil die Sportarten da viel physischer sind.
Jein. Also klar, wir hatten Kontakt zu Amerikanern, vielmehr sogar zu den Belgiern und Niederländern. Das lag daran, weil die bei uns mit im Lager stationiert waren. Mhm. Und ich muss sagen, dass der amerikanische Soldat fitter ist als der Deutsche, ist, glaube ich, nur ein Bild, was man aus Filmen kennt.
Okay.
Also zumindest, wenn man das rein optisch beurteilt, unterscheiden die sich nicht von uns. Ja, im Gegensatz zu den Belgiern, die ja eine reine Berufsarmee sind, hat man das durchaus gesehen. Auch im Altersdurchschnitt lag das locker 10 Jahre über uns, das Altersdurchschnitt. Es waren aber wirklich Tiere. Ja, also so, wie man es sich vielleicht aus dem Film vorstellt, wenn man irgendwie irgendwelche Kriegsfilme guckt oder so, das waren wirklich durchtrainierte Atzen. Zumindest die bei uns waren. Ob das jetzt für alle zählt, keine Ahnung. Aber ich kann halt nur das beurteilen, was ich so mitbekommen habe. Ja.
Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, du wirst, wenn du fit genug bist, wirst du ja von deinem Vorgesetzten auch für Lehrgänge und so vorgeschlagen. Das wird ja auch viel über Eignungstests und Eingangstests gemacht. Oder?
Jein. Also ich sag mal so, Eignungstests hast du im Prinzip, wenn du dich bewirbst, hast du halt einen Eignungstest. Das ist im Prinzip, früher war es der BFT, also der Basic Fitness Test. Heute ist es der Physical Fitness Test, also PFT. Und das ist eigentlich das, was jeder Soldat eigentlich jedes Jahr ablegen muss. Das heißt, du hast einen Sporttag, der fest definiert ist im Dienstplan, da machen wir den BFT. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, um da vielleicht das für die anderen ein bisschen greifbarer zu machen. DSA sagt hier sicherlich was, deutsche Sportabzeichen, da hast du ja 5 Disziplinen, wo du ein bisschen draus auswählen kannst, um dann quasi eine Gesamtwertung rauszubekommen. Ja. Beim BFT war es, jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich die beiden durcheinander bringe. Das eine waren auf jeden Fall 5 Disziplinen früher. Laufen, Sprinttest, Liegestütze, Sit-Ups. Und da musstest du eine gewisse Norm erfüllen. Du hattest dann immer 40 Sekunden Zeit oder so und musstest so und so viel Reps schaffen in der Zeit. Und dann hast du Punkte von 1 bis 6 bekommen. So, aber es war dann so, dass du... Also da war es halt auch schwierig, nicht durchzufallen. So. Also da musstest du wirklich absolut unfit sein. Klar, was passiert ist, du hast halt eine schlechte Bewertung bekommen in den Test, aber interessiert hat es auch keinen. Ja, du hast, wichtig ist, dass dein Haken hinter war. Das war das Einzige, was, sage ich mal, interessiert hat. Ja, er hat dieses Jahr sein BFD gemacht, was zumindest bei uns Pflicht war, auch das DSA. Das heißt, deutsche Sportabzeichen, was ja nicht militärisch ist, das ist ja reines ziviles Abzeichen. Das waren diese zwei Pflichtsachen und damals noch die Märsche. Das waren diese drei Sachen, die du auf jeden Fall im Jahr ablegen musstest. Im Endeffekt, wenn du jetzt krank warst zu dem Tag und du hast es dieses Jahr nicht geschafft, ist halt auch nichts passiert. So. Das ist so ein kleiner Punkt, wo ich sage, das würde ich heutzutage kritisch beurteilen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel zu den Amerikanern gucke, da ist es so, wenn die ihre Fitnesstests nicht schaffen, geht es an den Lohn. Ja. Also prozentual kriegen die dann quasi Abzüge, was meiner Meinung nach durchaus zumindest, was die Infanterie oder die Kampfkompanien betrifft, durchaus Sinn macht. Ja.
Das motiviert halt auch zu sagen, hey, wenn du keinen Bock drauf hast oder wenn du dann nicht so motiviert bist, dann nehmen wir dich halt da, wo es wehtut und das ist immer das Geld. Weil gerade wenn du im Einsatz bist und sonst keine anderen Sachen hast, die irgendwie...
Genau. Ja, das ist eigentlich so die Basis, ja. Das, was man so im Jahr machen musste. Und das ist, ja, wenn man das sich jetzt hochrechnet auf 365 Tage im Jahr, nicht viel. Ja. Und die reinen Sporttage, die jetzt vom Dienstplan vorgesehen waren, ich glaube, wenn es hochkommt, waren das 2 Monate, ja, die jetzt einfach festgesetzt wurden. So. Ansonsten war das eher, ist natürlich auch immer ein bisschen von Einheit zu Einheit unterschiedlich. Manche Einheiten haben das auch so geregelt, dass wenn Zeit ist, mach deinen Sport. Also das war jetzt mit meinem Vorsitzenden auch immer relativ easy. Das heißt, wenn gerade nichts zu tun war, hast du halt gefragt, okay, pass auf, kann ich Sport machen gehen? Also kann ich mich für 2 Stunden abmelden, zum Sport noch gehen? Meistens wurde ja auch ja gesagt. Also warum sollst du rumsitzen? Aber das war dann halt auch, wenn dann nur Eigeninitiative. Ja. Im seltensten Fall sozusagen befohlen.
Also wird quasi in der Bundeswehr Fitness mit Laufleistung und ja, Liegestützen gleichgesetzt.
Wenn du es so sehen willst, ja.
Also um es jetzt mal ganz, ganz stumpf und einfach runterzubrechen. Und das ist halt echt krass, weil wenn man davon ausgeht, dass im Einsatz hängt dann dein eigenes Leben davon ab, wie fit du bist.
Ja.
Und im Zweifel dann halt auch noch das Leben der Kameraden, ne?
Ja, also was vielleicht noch dazu kommt, ist sowas wie Hindernisbahn, was du 1 bis 2 Mal im Jahr gemacht hast. Aber das Problem ist halt immer, du wirst halt auf nichts vorbereitet. Das heißt, selbst für diesen BFT oder PFT hatten wir keine Vorbereitungstage. Das heißt, wir sind an dem Tag zum Sportplatz gegangen, Disziplin A, Attacke, 3000 Meter laufen. Und dann war es das so. Also man wurde nicht auf diese Disziplin vorbereitet oder Liegestütze, Sit-Ups, dass man das in irgendeiner Art und Weise eine Woche, 2 Wochen vorher zumindest schon mal so ein bisschen darauf zugearbeitet hat, dass die Leute auch bestmöglich darauf abschließen. So. Das war eigentlich nicht der Fall.
Ja, also dieses unvorbereitet reingehen, das macht ja in gewisser Weise durchaus Sinn. Weil ich meine, im Einsatz, du weißt es, bist du halt nicht vorbereitet, wenn irgendwas passiert. Da musst du dich halt dran anpassen können. Aber du solltest ja trotzdem in der Lage sein, die ganze Zeit eine relativ adäquate Fitness aufrechtzuerhalten, einfach um auf so eine Sachen reagieren zu können. Ne?
Vollkommen richtig. Aber wenn man das jetzt so betrachtet, waren es ja immer nur Tests. Also wo bleibt das Training? So.
Ja.
Darum geht's. Und das ist halt auch immer so die Problematik, was ich ganz oft beobachtet habe, zumindest in diversen Zügen. Das heißt, wenn die Leute oder der Zug, also die 30 Mann dann quasi laufen gegangen sind, dann wurde teilweise geschlossen gelaufen, so wo ich mir denke, okay, für den einen ist das jetzt ein Tempo, das interessiert ihn nicht und der Letzte kackt halt absolut ab, weil das gar nicht sein Tempo ist. Wenn man das jetzt rein als Training sieht, macht das halt absolut keinen Sinn. Also weil der eine wird wahrscheinlich gerade mit dem Tempo übertrainiert und der andere gar nicht gefordert. So. Also da muss man irgendwie individueller Sachen anpassen. Obwohl ich jetzt, also zumindest was ich jetzt über Social Media oder Kameraden, mit denen ich noch in Kontakt bin, teilweise doch CrossFit jetzt auch in der deutschen Bundeswehr so ein bisschen ankommt. Dass jetzt die Leute wirklich auch klassische CrossFit-Workouts machen und dann halt auch diese Skalierung stattfindet, ja. Statt immer nur stumpf laufen zu gehen. Aber zu meiner Zeit war es zumindest in meiner Einheit null verbreitet. Also da hatte ich noch gar keine Berührungspunkte mit.
Ja. Krass. Ja, also ich glaube halt auch gerade dieses Anpassen und dieses ständig Variierende im CrossFit, das bereitet dich gerade auf so Einsatz, also auf eine Tätigkeit als Einsatzdienst sehr, sehr gut vor.
Definitiv, also man muss halt immer gucken, okay, was für Belastungen habe ich im Einsatz und auf was geht CrossFit ein, ja? Ob wir da bei irgendwelchen Carries sind, das heißt, wir tragen irgendwelche Sachen, was du im Einsatz stets und ständig machst, ob das jetzt vielleicht jetzt nur dein leichtes Gewehr oder irgendwelche Verwundeten sind, ist ja dahingestellt, ja? Irgendwelche Sachen aufheben oder einfach nur den ganzen Tag diese verfluchte Weste tragen. Ja? Also da reden wir auch von 10 Kilo plus, je nachdem, was du alles an deiner Weste hast. Wenn ich jetzt überlege, ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit unseren Einsatzwesten sind, aber bei der Polizei habe ich es auf dem Schirm, da ist die empfohlene Tragezeit 4 Stunden. So, und dann solltest du die Weste ablegen. Das ist absolut nicht realistisch, weder bei der Polizei noch bei der Bundeswehr. Also da reden wir von 8 oder 12 oder 16 Stunden, die du die Weste trägst. Ja. Ich weiß nicht, ob du spaßenshalber sowas schon mal gemacht hast, aber wir haben es in der Box einfach mal gemacht, den ganzen Tag einfach nur die verfluchte Weste tragen. Ja, ob du auf Klo gehst oder sonst was. Ja, hängt die Weste, es tut einfach irgendwann nur noch weh. So. Auch wenn es die normale Standardweste halt nicht so schwer ist, aber da macht es halt die Dauer. Ne?
Ja. Ja, nee, das Längste, was ich hatte, war halt wirklich während eines Murphs. Ja. Und wenn du da relativ fit bist, dann bist du ja irgendwo zwischen 30 und 50 Minuten dann unter der Belastung der Weste.
Aber auch da bist du froh, wenn du sie dann ablegst.
Ja, ja. Das stimmt. Ja, gerade was so die Vorbereitung auf Einsätze angeht, da tragen, ich glaube, also ich würde jetzt einfach behaupten, du musst um einsatzfähig zu sein, musst du halt nicht alle Sachen machen. Ich glaube, das hatte ich auch schon öfter mal bei Basti, wenn wir live waren, haben wir uns darüber unterhalten. So eine Sachen wie Snatches, glaube ich, musst du nicht unbedingt machen, weil du da halt eine relativ lange Lernkurve hast. Wobei ich aber glaube, so Power Clean und Push Press und sowas bringt dir schon einen guten Übertrag, auch wenn du irgendwelche Sachen angeben musst oder sowas. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, sehr viel tragen und auch einfach diese ganze Bauchspannung, die du halt brauchst, ne? Dass der Core möglichst lange, möglichst stabil bleiben kann.
Ja, Kraft, Ausdauer. Also klar, Ausdauer ist auf jeden Fall, wo wir vielleicht wieder beim Laufen sind, auf jeden Fall noch ein Punkt. Was hat man vor Belastung? Du hast Sprints mit drin. Ansonsten, was ja früher immer unsere Märche waren, ist halt, damals waren es noch 30 Kilometer Märche mit 10 Kilo Gepäck. Und ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie die Schultern danach brennen. Ja? Also das heißt im Prinzip die ganze obere Partie stärken. Und da ist es eigentlich schon fast wurscht, was für eine Übung. Wichtig ist halt, dass diese Partie komplett einfach durchtrainiert wird. Ja,
ja, das glaube ich auch. Wenn wir uns die Eignungstests mal angucken, wenn das jetzt, also bei dir war es halt Laufen, Setups, Liegestütz, Klimmzüge, so, glaubst du, es gibt die Möglichkeit, oder wenn dir die Möglichkeit gegeben würde, einen adäquaten Test zu entwerfen, was würdest du mit reinholen? Also Carries hatten wir ja schon.
Das ist echt eine gute Frage. Die Frage, oder anders gesehen, muss man das Rad neu erfinden? Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel das deutsche Sportabzeichen auf dem Schirm hast. Ich finde, das ist nicht. Schau ruhig mal rein. Das ist eigentlich eine coole Sache. Du hast ja 5 Disziplinen aus verschiedenen Rubriken und kannst zwischen diesen 5 Sachen hast du nochmal 5 verschiedene Übungen, aus denen du wählen kannst. Also sprich, du musst aus Rubrik 1 eine Übung absolvieren, aus Rubrik 2 und so weiter. Und dann gibt es das eine Punktung. Also du kannst dann bei der Ausdauersache zum Beispiel zwischen 3000 Meter Laufen oder 1000 Meter Schwimmen auswählen. Das ist dir relativ offen. Das ist, glaube ich, so ein gar nicht so verkehrter Ansatz, weil man da durchaus auf die Stärken eingehen kann und jeder kann wählen, was er gut kann. Ja. Um jetzt und dann wird sie einfach das Punktesystem, denn also beim goldenen Quatsch, beim deutschen Sportabzeichen hast du dann quasi Bronze, Silber, Gold. Zumindest war es früher so. Ich glaube heute, also wurde und nicht heute, es wurde jetzt abgeändert, dass du bei einer bestimmten Punktanzahl automatisch Gold erreichst. Früher war es so, du hast beim Ersteinreichen erst Bronze bekommen, beim zweiten Mal erst Silber, egal was für eine Punktanzahl du erreicht hast. Und ich glaube, erst bei der dritten Wiederholung, beim bestimmten Punktestand, hattest du quasi das goldene Abzeichen. Ist für eine Prüfung an sich gar nicht verkehrt, was man einheitlich für alles nehmen kann. Das heißt, es gibt ja verschiedene Anlaufstellen, wo man das deutsche Sportabzeichen absolvieren kann. Und so ist man auch ein bisschen unabhängiger. Ja.
Ja, das ist, ja, das wäre natürlich was, wenn man sich da Kategorien rausnehmen kann. Dann könnte man das auch natürlich auf die verschiedenen Anforderungsprofile aufteilen, ne? Ich meine, gerade wenn du bei der Marine bist, macht es halt wenig Sinn, dich anhand deiner Laufleistung zu bewerten, ne?
Zum Beispiel, ja. Also
Alles der.
mit Weglaufen ist da nicht viel.
Ja, stimmt. Geil. Finde ich sehr, sehr interessant. Mike, wie siehst du den Übertrag vom CrossFit aus auf den Militärdienst? Beziehungsweise, wenn wir uns das angucken, die Anforderungen wurden ja jetzt in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren stückchenweise ein bisschen runtergesetzt. Was auch bestimmt damit zusammenhängt, dass keiner jetzt irgendwie was machen will. Ne? So Polizei, wenn wir uns das angucken, gerade in Berlin zum Beispiel, ist halt richtig beschissen bezahlt.
Naja, ich sag mal, in Berlin ist es ja nicht nur die Bezahlung, sondern auch mit ganz anderen Sachen konfrontiert, wie vielleicht jetzt bei uns in Magdeburg. Ja.
Ja, was
Da
das
ist das
Risiko dann
immer,
damit mit, genau.
genau, hast du denn darauf Bock, quasi dich ständig dem Risiko auszusetzen für das Geld? Mir wäre es nicht wert, also im Prinzip jedes Mal den Kopf hinzuhalten für. Ja, für dasselbe Geld, was der andere am Schreibtisch bekommt.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Dann wäre halt noch die Frage, da du, also der Eignungstest sind ja viel, viel weiter runtergeschraubt, einfach um diese Hürde, in Anführungsstrichen, runterzunehmen, um da mehr Leuten den Einstieg zu gewährleisten. Ich persönlich finde, das ist fahrlässig, weil, wie schon gesagt, da hängen ja teilweise Menschenleben von ab. Ne?
Definitiv. Also die Anforderungen sind sicherlich runtergeschraubt worden, um einfach den Nachwuchs zu bekommen. Ist vielleicht eine Herangehensweise, die man machen kann, die durchaus auch kritisch ist. Die Sache ist, wie geht man danach mit den Leuten um? Ja? Wenn darauf folgend die Leute dahin geführt werden, dass sie körperlich fitter werden, ist das ja durchaus eine Option, um erstmal die Leute dafür zu begeistern, für diesen Beruf. Ansonsten ist es natürlich, wie du schon sagst, fahrlässig. Ja. Obwohl man dann vielleicht auch wieder unterscheiden muss, für was für einen Dienstposten bewirbt man sich oder welchen Dienstposten macht man. Also machen wir uns nichts vor, die Bundeswehr hat halt auch Dienstposten, die im Prinzip ganz normale zivile Jobs sind. Ob das jetzt der IT-Techniker ist oder irgendwelche Logistikaufgaben oder, Sanitär. Wenn wir da erstmal, Sanitär haben wir auch, aber wenn wir jetzt erstmal den Einsatz ausblenden, weil nicht jeder von denen wird in den Einsatz fahren. Und dann ist wieder die Frage, okay, warum muss der IT-Techniker jetzt unbedingt die körperliche Eignung haben, wie jetzt die Leute in der Kampftruppe? Also da müsste man vielleicht nochmal differenzieren, weil im Prinzip ist es nichts anderes als ein ziviler Beruf in Uniform.
Ja, da wäre eine Differenzierung auf jeden Fall sinnvoll. Aber es ist halt super schwierig, dass auch gerade bei den Leuten, die in Einsatz müssen, also sei das jetzt eine Polizei, die auf Streife ist, oder ein Feuerwehrmann, der jemanden aus einem brennenden Haus retten muss. So, oder halt, wie es bei dir war, Leute, die wirklich im Gefecht sind. Du musst ja auch darauf die Leute verlassen können. Und also, wenn ich mich umgucken müsste und neben mir jemand stehen würde, der nach 20 Metern schnellen Spazierens außer Atem ist, dann hätte ich immer ein ungutes Gefühl dabei.
Definitiv. Was jetzt natürlich so eine Option wäre, das hast du ja nicht auf dem Schirm, wie dieser Werdegang bei der Bewerbung ist. Im Prinzip hast du ja die ganzen sportlichen Tests, bevor du sozusagen zum Einplaner kommst. Und der Einplaner gibt dir quasi Stellenangebote sozusagen, Dienstposten, wo du dann nochmal entscheiden kannst, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Da kann man ja durchaus, sage ich mal, an den Ergebnissen von den Sporttests zum Beispiel schon sagen, okay, derjenige, okay, ist für die Infanterie oder Kampftruppe geeignet oder halt nicht. Ja, also ich sag mal, ein Stück weit macht das ja auch der Arzt bei der Musterung. Das heißt, wenn du sowieso, T4 oder sonst was bist, wirst du so eine Sachen wie Gebirgsjäger, Fallschirmspringer und so ein Schnatter gar nicht erst machen können. Ja. Also im Prinzip war das ja bei mir auch schon der Fall, dass ich aufgrund einer leichten Fehlstellung oder schiefen Wirbelsäule nicht zu den Fallschirmspringern durfte.
Das ist auch so ein Unding, ne? So anhand von irgendwelchen kleineren Fehlstellungen zu sagen, das macht überhaupt keinen Sinn.
Nein, das Problem ist dann wahrscheinlich einfach die Regressanforderungen. Das heißt, wenn irgendwas passiert beim Sprung und ich sag mal, ich würde da ein Leben lang was von tragen, zahlt halt der Bund ein Leben lang dafür. So, ja, und
im Vordergrund.
Und da sagen die halt von vornherein, okay, das und das ist vielleicht einfach das Verletzungsrisiko zu hoch, deswegen darfst du nicht.
Ja, interessant auf jeden Fall. Mike, als du dann ausgeschieden bist, war es ein harter Wechsel? Also wie hat sich deine sportliche Entwicklung dann gestaltet?
Es war insofern ein harter Wechsel, weil ich im Prinzip direkt nach meinem Einsatz, ein paar Monate nach meinem Einsatz schon ausgeschieden bin. Das heißt, ich hatte noch die ganzen Nachwehen vom Einsatz. Mit Nachwehen meine ich, dass man erstmal in dieser normalen Welt wieder ankommen muss. Ja, also du bist quasi ein halbes Jahr mit Sachen konfrontiert und lebst auf einen Lebensstandard, den die meisten hier nicht nachvollziehen kann. Also es gab Situationen, da war da das Highlight die warme Dusche abends. So. Und das Gefühl wird hier keiner nachvollziehen können, außer man war selber schon mal in dieser Situation, dass man sich auf die warme Dusche freut, weil man einfach mal 10 Tage lang nicht geduscht hat. Und dann wieder hier anzukommen und vor allen Dingen das halbe Jahr hat sich die Welt halt hier weiter gedreht. Das heißt, du warst von den Themen her bei deinen Freunden, musstest du erstmal wieder aufholen, okay. Also es war eine schwierige Zeit, wo du sagst, okay, du saßt zwar abends auf dem Bier bei deinen Jungs, aber die haben sich halt über Sachen unterhalten, da konntest du nicht mitreden. So. Ja. weil du halt ein halbes Jahr weg warst. Und was mir dolle auffällt, was mir allgemein nach Reisen auffällt, also unabhängig vom Einsatz, ist, dass du merkst, warum interessiert das die Person gerade? Also so typisches deutsches Gemeckere und Verhalten. So. Das fällt einem dann so mega auf, wo ich mir denke, warum regst du dir jetzt darüber auf? Mal so ein ganz klassisches Beispiel, das hatte ich nicht nach Einsatz, war diese Trenner beim Einkaufen auf dem Kaufband. Ne? Also heutzutage lege ich die nicht mehr hin, weil ich habe sowieso 1,5 Meter Abstand. Also warum muss ich da jetzt noch einen Trenner hinlegen? Man sieht ja ganz eindeutig, das ist dein Kram, das ist mein Kram. Und das ist so typisches deutsches Verhalten. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute sich umdrehen, böse gucken oder sonst irgendwas, nur weil ich diesen Trenner nicht hingelegt habe, wo ich mir denke, hey, mein Kram liegt 1,5 Meter von deinem weg. Was ist dein fucking Problem? Ja. Das sind so Sachen, da verlierst du manchmal den Glauben an die Menschheit. So.
Ja, das sind so Belanglosigkeiten, ne?
Ja. Und das fällt einem immer wieder nach Reisen auf, wo sowas nicht ist. War ja auch damals 2 Monate in Asien unterwegs und da genau dasselbe. Du kommst wieder und denkst dir so typisch deutsches Verhalten und das ist belastend. Da muss man erstmal wieder ankommen.
Ja, das glaube ich.
Oder auch ein gutes Beispiel war so, wir hatten ja auch Fernsehen im Einsatz. Und da war die heiße Diskussion, die Mehrwertsteuer, wenn du deine Currywurst an der Bude kaufst zum Mitnehmen oder ob die da quasi am Stehtisch ist, ist ja rein steuertechnisch jetzt ein Unterschied. Ja? Weil das eine ist ja dann die Dienstleistung, das andere ist halt nur das Nahrungsmittel. Und das wurde zu dem Zeitpunkt, wo ich im Einsatz war, halt heiß diskutiert und war halt auch so ständig präsent in den Nachrichten, wo ich mir denke, du sitzt da halt gerade in so einem Land, wo einfach nichts passt und denkst dir, was für Scheißprobleme hat der typische Deutsche so? Diese fucking Mehrwertsteuer, ob deine Currywurst mitnimmst oder nicht. So, da verlierst du den Glauben. Da denkst dir halt so, gibt's nicht andere Probleme so, als diese fucking Mehrwertsteuer für die Currywurst. So. Das ist, ja, das sind dann so viele Sachen, die auf einen einprasseln, so Kleinigkeiten, wo der dann wirklich erstmal wieder ankommen muss. Dann.
Ja. Aufgrund von deiner Erfahrung, auch gerade was den Einsatz angeht, wenn du jetzt mit jemandem arbeitest oder jemand bei dir in der Box ist, der sagt, hey, ich peile an oder ich bin schon im Militär, ich habe dann einen Einsatz, wie würdest du den vorbereiten?
Das ist eine gute Frage. Es kommt jetzt natürlich darauf an, worauf er sich vorbereiten will. Dann schauen wir uns den Test an oder halt die Anforderungen. Und dann muss man dann halt spezifisch darauf zutrainieren. Ja. Ich glaube, wir hatten es mal, das war eine angehende Polizistin oder hat sie sich auf irgendeinen Lehrgang vorbereitet oder irgendwas. Und das Problem waren halt Klimmzüge. Ja, dann bekommt sie halt von mir einen Plan oder zumindest Hausaufgaben, meistens nenne ich es immer Hausaufgaben, die sie dahin bringen, dass sie zumindest Klimmzüge schafft, ja, auch wenn es erstmal vielleicht nur 1, 2 sind, wenn es noch gar keine Feuer waren.
Darauf kann man ja aufbauen.
Genau. Je nachdem, wo dann natürlich auch die Baustelle ist und was der Athlet will, auch wenn es blöd klingt. Du weißt es, wie es mit Trainingspin schreiben ist, dauert nur mal Zeit. Und dann ist halt die Sache, ist derjenige bereit, auch für einen guten Trainingsplan zu zahlen? Oder bleibt es halt bei Hausaufgaben, die ich halt auch kostenlos rausgebe? Aber man kann dann halt auch nicht erwarten, dass ich dann Stunden tagtäglich darin investiere, ihn auf den Test so vorzubereiten.
Ja, das.
Das hatten wir ja gestern schon das Thema. Ne?
Da haben wir gestern schon drüber telefoniert, ja, das stimmt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wie siehst du die allgemeine Vorbereitung? Also wenn du jetzt weißt, ich habe Member XY bei mir in der Box und der fliegt in, keine Ahnung, der fliegt in 3 Monaten in Einsatz. Lässt du ihn da normal einfach die Classes laufen oder würde dann der Athlet da speziell noch Sachen mit an die Hand kriegen?
Also speziell Sachen würde ich jetzt nicht für notwendig achten. Nicht wirklich. Also es kommt natürlich immer darauf an, wo steht derjenige gerade. Wenn ich jetzt natürlich merke, okay, er ist von der Ausdauer halt wirklich miserabel, dann wäre mein Ansatz natürlich, Hausaufgaben zu geben, Mensch, pass auf, das und das laufen oder rudern oder sonst was. Setze ich ein, zweimal nach der Klasse mehr aufs Airbike oder so. Oder ist jetzt das Defizit eher die Kraft, weil derjenige keine Liegestütze kann oder sonst irgendwas. Weil das ist durchaus ja auch, also machen wir uns nichts vor, wenn du jetzt irgendwo im Einsatz ständig in Stellung gehst und wieder aufstehst und sonst irgendwas, hast du immer wieder einen Liegestütz mit drin. Und mit dem Zusatzgewicht ist das natürlich, das macht er zweimal und dann ist er durch, wenn derjenige keine Liegestütze kann. Und dann wären das so die Hausaufgaben. Da müsste man immer individuell gucken, wo steht der Athlet, wo ist das Defizit da?
Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr geiler Abschluss für die Folge. Wie so oft im Training ist, auch in der Vorbereitung, gerade auf dem Einsatz oder Militärdienst, ist es halt super individuell. Und nur mit Laufen ist es halt nicht getan. Ne?
So sieht's aus. Aber da finde ich halt, bringt CrossFit genau den richtigen Ansatz mit. Ja? Wenn wir uns einfach mal angucken, worauf CrossFit absieht, und zwar dieses auf das Unvorbereitete vorbereitet zu sein, ist das halt genau der richtige Ansatz für solche Situationen. Also, und da reden wir jetzt nicht nur vom Militär, sondern auch von Feuerwehr oder Polizei. Also wie oft ist diese, nennen wir es Einsatzkräfte, kommen die an Situationen, wo sie nicht darauf vorbereitet sind? Egal wie, ja. Ob das jetzt jemanden aus dem brennenden Auto ziehen ist oder der Polizist, der sich vielleicht doch von irgendwo mal abseilen muss oder sonst irgendwas. Oder der Feuerwehrmann, der halt die Treppe im Hochhaus hochlaufen muss.
Ja.
Das sind halt immer wieder Anforderungen, wo der normale Bürger wahrscheinlich selten mit konfrontiert wird. Aber CrossFit genau da die Lösung sicherlich mitbringt. Zumindest für die breite Masse. Ja. Alles andere muss man, wie gesagt, auch immer individuell betrachten.
Ja. Na geil. Mike,
bitte. Achso, ich wollte noch sagen, wie Stefan schon sagt, es gibt halt keine Pauschallösung, wie ich vorhin aktuell in seiner Story gesehen hatte.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, es gibt keine Pauschallösung. Das ist sehr richtig. Mike, wenn man mehr über dich wissen will oder über CrossFit 108, wo finden wir dich?
Oh ja, entweder bei Instagram, direkt CrossFit 108 oder meinen privaten Account, der eigentlich da auch verlinkt ist. Keine Scheu, schreibt uns an. Wir werden uns auf jeden Fall melden oder ich werde mich melden. Momentan betreue ich ja den Account eigenständig. Ansonsten kommt Kimi später noch dazu, was zumindest den 108-Account angeht. Ja.
Cool. Und ansonsten, wenn die Boxen wieder aufmachen können, einfach mal vorbeifahren, reindroppen?
Der beste Weg ist vielleicht vorher mal anrufen oder über die Webseite ein Probetraining buchen. Ich sag mal, das Thema wird uns noch lange beschäftigen, gerade was auch so die Nachvollziehbarkeit der Ketten angeht. Daher ist ein spontanes Vorbeischauen immer kritisch zu betrachten, auch wenn ich natürlich keinen wegschicken werde.
Cool. Ja. Super. Mike, danke dir für deine Zeit und euch danke ich sehr fürs Zuhören.
Ich danke dir auf jeden Fall nochmal für die Einladung. War auf jeden Fall eine spaßige Sache. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Runde irgendwann.
Sehr gern.
Bis dahin. Wir hören uns.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.